Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die uns ganz weit zurück in unsere Jugend bringt und uns mit einem nostalgischen, ach, das waren noch Zeiten, zurücklässt. Und ganz ehrlich, alleine erinnert man sich immer so schlecht dran, gerade wenn man älter ist. Deshalb habe ich immer jemanden hier, der sich auch noch genau wie ich sicher an die Zeit und an diesen Film hervorragend erinnern kann. Den guten Patrick. Hallo Patrick.
Guten Morgen, Herr Gregor.
Hast du Mathe?
Ich habe Mathe gehasst.
Ja, ging mir auch so. Mein damaliger Mathelehrer, obwohl der mich oft verfolgt hat, wie der Zähler den Nenner. Weißt du?
Oh je.
Ja, sind
wir vielleicht humortechnisch auch schon beim Film?
Das könnte sein. Ja. Aber wir beide haben uns hier zusammengefunden, weil wir mal über einen deutschen Film aus dem Jahr 2000 reden wollen. Nämlich einen Film, der einen super generischen Titel hat. Also ist ganz einfach danach was zu googeln, nämlich Schule. Aus dem Jahr 2000. Als jemand, der einen Angel-Podcast macht und deshalb auch weiß, dass generische Titel immer super sind, wenn du was suchst, ne, war es also eine Freude, hierüber Informationen zusammenzusuchen.
Ich habe einen lustigen Fun-Fact direkt zu Beginn. Mhm. Man redet ja immer gern über die Synchro und die Übersetzung ins Deutsche und so. Ne?
Ja.
Und ich habe den Film auf Netflix geschaut und mein Netflix ist halt auf Englisch eingestellt und auf Englisch heißt der No More School.
Hat er auch eine englische Synchronisation?
Das weiß ich nicht, ich habe nicht auf Deutsch geguckt, aber ich fand es schön, dass auch da mal in die umgekehrte Richtung irgendwie seltsam übersetzt wird, weil das ist das Gegenteil von Schule.
Ja, definitiv.
Sehr
definitiv.
Lustig, ja.
Witzigerweise habe ich den Film hier auf DVD, also ich habe den irgendwann mal auf, wahrscheinlich so vor 20 Jahren, auf DVD gekauft und habe ihn aber jetzt auch auf Netflix gesehen. Und ja gut, der Film ist halt, er hat halt einige Darsteller dabei, die man heute auch als große deutsche Filmstars benennen kann. Daniel Brühl beispielsweise, der Markus Basweiler, aka Snubby in dem Film, spricht aber auch Christian Nethe, Tim Eggolf, Jasmin Smias. Also es sind einige Namen dabei, die man durchaus auch kennt. Axel Stein natürlich, wie kann sowas sein? Wie kann Thomas Stein sowas sein?
Ja.
Ich muss immer, wenn ich Axel Stein höre, muss ich an dieses Echo Fresh Songzitat denken. Wie kann Axel Stein, ja. Und auch noch ein paar andere, die man zumindest immer mal wieder so sieht. Hier Bettina Zimmermann, Mann.
Ja, die habe ich letztlich noch im Kohlrahmen schwarz gesehen.
Oh, ich dachte, du sagst Erkan und Stefan 2.
Nein.
Das ist ein Frühwerk von ihr. Ne? Und ja, aber die große Frage, die sich jetzt wahrscheinlich alle stellen, wie kamen wir denn auf Schule, Patrick? Wie kamen wir da hin? Also außer, dass wir zu selbiger gegangen sind, hoffentlich. Ne?
Ja, es herrscht Schulpflicht.
Ja, ja.
Geh auch davon aus.
Yeah.
Oder hast du auf niedersächsischen Landgütern Privatunterricht genossen?
auch, ich weiß immer noch, was mir meine Nana beigebracht hat.
Ne? Nee, ich bin tatsächlich die Tage an der Schule hier um die Ecke vorbeigekommen und da hing Abi 25 im Fenster.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, scheiße, bin ich alt. Und da habe ich das so irgendwie auf Mastodon gepostet und dann kamen so ein paar Antworten mit Leuten, die ihre Abi-Mottos dann da zum Besten gaben und so. Und dann habe ich dann auch nochmal meine alte Abi-Zeitung hervorgekramt, auf der steht übrigens Abi 98. Und da fiel mir dieser Film wieder ein, weil 2000, das ist ganz nah an 98. Und im Prinzip sehe ich da meinen Abi-Jahrgang sozusagen. Und da dachte ich mir, ey Gregor, Schule, hast du mal Bock? Und dann hast du ja lustigerweise geschrieben, ich habe den gerade vor ein paar Wochen gesehen.
Ja, ich habe auch so eine Nostalgie dem Film gegenüber. Und ich habe mir den wirklich vor kurzem nochmal angesehen und mal gedacht, ich wäre Stone. Aber eigentlich bin ich eher Steven gewesen.
Okay.
Gott sei Dank, ehrlich gesagt.
War nie Stone.
Ja, und dann habe ich mich noch mal so ein bisschen mit beschäftigt und dachte so, ja, es ist natürlich ein Film, bei dem man irgendwie dabei gewesen sein muss halt. Ne? Natürlich auch so eine Blaupause für so einen Film, für wahrscheinlich jeder Abi-Lehrjahrgang oder jeder, der die Schule verlässt generell, fühlt das. Weißt du, wie sich das ändert, wenn sich das Leben, der Ernst des Lebens geht los, weißt du, ja. Die Leute, mit denen man die letzten Jahre verbracht hat, ne, das ändert sich, man geht auseinander, hier, man hat da Beziehungen, aber man sitzt schon, eigentlich ist auch die geilste Phase der Schulzeit, weißt du, man ist alt genug für, in der Regel für so relativ unproblematisch an, in der Regel an Alkohol ranzukommen, kann schon Auto fahren, es gibt Sex und man ist trotzdem noch in der Schule, so ein bisschen, also es ist eigentlich mit so die bessere Zeit gewesen.
Man darf mehr, als man Verantwortung tragen muss. Das definitiv. Ist auf jeden Fall so.
Definitiv.
Ja, als ich den Film jetzt gesehen habe, ich konnte die Schule riechen.
Ja,
ich konnte die Schule schmecken. Ich konnte auch den Ort total riechen und schmecken. Also ich bin da aufgewachsen in diesem Ort.
Das hilft dir auch.
Kerkheim, ne?
Kerkweiler.
Kerkweiler. Heißt dieser fiktive Ort und ich glaube, der kann zum Beispiel locker sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Niedersachsen sein.
Ja, ja. Das basiert also auf
super generisch, ne? Super gut.
Auf Basweiler, ne? Basweiler. Basweiler ist der Ort, auf den der so ein bisschen da reinspielt.
Nee, Basweiler heißt der Markus, weil der Ort Basweiler dem beides. Autoren wieder irgendwie. Also
ja.
So.
Ne? Ja, ja, ja. Genau so ist es. Ja, ja, das ist ein so autobiografisch. Der Marco Petri, der Regisseur des Films, der hatte auch, der hat natürlich viel Autobiografisches auch reingebracht. Der war zu der Zeit aber auch noch auf der Filmhochschule München, glaube ich. Und das ist auch mit so einem Abschlussfilm halt gewesen. Mhm. Ne? Und der war so 24, 25 ungefähr, als der rauskam. Was man noch merkt, dass er auch der Sache noch sehr nahe gestanden hat ja. Und so. Er ist halt auch am Drehbuch beteiligt gewesen. Was ich faszinierend finde, weil du gerade Abi-Jahrgänge und so meintest, also so Sprüche, Abi-Zeitung und so, in den 90ern, meinst du, ganz viele hatten da irgendwo stehen, Abilon 5?
Nein.
Verdammt.
Wir hatten tatsächlich Kanal 13, wir gehen auf Sendung. Aber dafür war unsere Abi-Zeitung aufgemacht wie so eine Fernsehzeitung.
Ja, ja, ja. Mhm. Das war also cool.
Das hatte schon thematisch so, hing das so zusammen.
Ja. Ja, der Film ist im Sommer, so ungefähr so roundabout Sommer 2000 gedreht worden und im Dezember 2000 released worden. Krass, und war oder? Auch ein ja, ganz schlechter Zeitpunkt eigentlich für einen Film, der im Sommer spielt und
schnell.
Der den Sommer lebt halt auch. Mhm. Ne? Vorlage ist und wird wahrscheinlich so ein bisschen American Graffiti gewesen sein halt von dem guten George Lucas, ne, wer so den Film aber kennt.
Weit aus, ja.
Also ein bisschen. Ja. Man sieht schon die Einflüsse, aber auch so natürlich zeitgenössische Sachen wie hier knallharte Jungs, American Pie und so. Also ich glaube, so ein paar der Humordinger da drin, die basiert schon auch, wie man so Ende der 90er Jahre das so, was eine Kinokomödie haben musste. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir mal kurz so die paar Sachen zur Story erzählen. Willst du, möchtest du vielleicht so ganz grob ein bisschen was zur Story erzählen von dem Film?
Das kann ich gern tun.
Ja.
Ganz grob ist die Story nämlich einfach, es geht um einen Tag, es müssten so ziemlich genau 24 Stunden sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, es geht um einen Freitag, in dem halt einfach eine Gruppe von jungen, angehenden Abiturientinnen einen Tag in einer deutschen kleinen Stadt verbringt. Wir fangen in der Schule an. Es geht auch darum, die Schule geht langsam zu Ende. Man geht nochmal ein letztes Mal an den See. Man möchte ein letztes Mal noch was miteinander erleben. Und über dem Film hängt auch immer diese Melancholie. Wir werden uns vielleicht so in dieser Konstellation nicht mehr treffen.
Mhm.
Das ist so eigentlich die grobe Handlung. Die konkrete Handlung ist, wir haben ja mit Daniel Brühl, würde ich schon sagen, so eine Art Hauptdarsteller.
Ja.
Den Markus. Ja. Der Markus, der hat eine Freundin, die heißt Sandra. Und den beiden folgen wir so. Also die Sandra ist auch ein bisschen jünger und dann gibt es da einen Konflikt. Und, aber am Ende findet man auch wieder zueinander.
Ja,
da gibt's und dazwischen passieren Teenager-Jugenddinge.
Absolute Teenager-Jugenddinge, die alle in 24 Stunden halt so passieren können. Richtig. Inklusive des ehemaligen Schulroadies, der mal rausgeflogen ist, weil er mal einem Lehrer eine verbrenzt hat. Ne? Mhm. Weil der ihm gesagt hat, aus Stone, aus dir wird doch nichts. Und der hat den Spike Lookalike-Contest der späten 90er
super.
In sich. Ist total. Ja. Ein bisschen mehr blond, noch ein bisschen mehr Peroxid rein. Ne? Lederjacke an, ne? Und dann große Karre und so. Und dann arbeitet mittlerweile in der Autowerkstatt und so, was dem Typen auch komplett zu dem passt, aber ist irgendwie, obwohl er schon Jahre raushängt, der immer noch an der Schule rum. Also ein bisschen so der Roadie, der nicht loslassen kann von früher. Ne? Und
letztlich ist es ja auch ein episodischer Film.
Ja.
Ne? So in der Form, dass wir die Party besuchen und die Schulszenen haben und solche Sachen. Also das könnte ja auch ein bisschen anders durcheinander laufen und wie auch immer. Ich habe aber mal eine grundsätzliche Frage zum Setting.
Ja.
Als ich Abitur gemacht habe, musste ich auch Vorabi-Klausuren schreiben. Und das war zeitlich eher. Das passt nicht in den Sommer.
Nee.
Also, nee. Also irgendwas stimmt da an der Schulordnung der Schule nicht, die wir da sehen. Das ist so ein bisschen so, sie haben sich so ein bisschen zurechtgedreht, dass da jetzt gutes Wetter sein muss. Ganz komisch.
Das ist vielleicht auch so der Unterschied zu Sachen wie American Graffiti oder so. Der spielt nicht am letzten Schultag. Der spielt halt so 14 Tage vorm letzten Schultag. Aber du schreibst ja auch nicht dein Abi am letzten Tag der Schule und so, weißt du? Also das ist
halt alles so ein bisschen zurecht gebogen, ein bisschen gedreht, fand ich.
Aber deshalb glaube ich auch nicht, dass das ein Freitag ist, an dem das spielt, weil am nächsten Morgen begegnen sie doch diesem Hausmeister, der wieder reingeht in die Schule. Der geht doch nicht auf den Samstag in die Schule rein, oder?
Aber der wundert sich doch, dass sie da sind. Der meint doch, ihr müsstet eigentlich zu Hause sein. Ich glaube, der will da einfach. Vielleicht wohnt er da in der Hausmeister.
Oder hat gesehen, dass da Licht an war die Nacht.
Ja, genau.
Was uns ja, was ist
das denn? Das kann nicht sein.
Ja, gucken, werden sie uns vermissen? Ach, ihr kleinen Raudis. Aber das spielt halt in den letzten 14 Tagen, ne, wo sich halt alles nochmal so, die ganzen Gruppen nochmal so zusammensetzen, dann dieser berühmte See, wo man den See, das See anrauchen, was dann witzigerweise einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, Seerauchen.
Ne? Ernsthaft?
Hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich war sehr fasziniert, kommt natürlich auch in die Shownotes. Und dieser ganze Film ist natürlich eine Filmkomödie, also aber halt auch mit sehr viel, Teenie-Komödie, letzte große Drama, erste großen Lieben, Gefühle, Freundschaft, ne, alles, wie du schon gesagt hast, alles geht so auseinander. Die einen wollen schon weg, die anderen wollen eigentlich nicht weg, aber die wissen dadurch, dass die anderen gehen, wird es zukünftig anders werden, was so sinnbildlich ist in Stone, der am Ende ja quasi in seinem Rambo-Zusammenbruch auf dem Schuldach quasi sagt, er ist halt nicht weggegangen, aber alle anderen sind weggegangen und deshalb, weil er jetzt alleine ist und diese Zeit vermisst, deshalb hängt er da halt noch so rum. Ne? Und man kann das schon nachvollziehen, wenn man, also jetzt zu jeder Zeit, aber ich muss sagen, das war genauso vom Alter her, die Zeit, wo ich in den Beruf, also von der Schule raus bin, aus der regulären Schule und in die Berufsschule ging, Ausbildung. Und das war so mein erstes Jahr in der Berufsschule, was im Nachhinein ich damals total doof fand, dass man dann noch mal 3 Jahre zur Schule gehen muss, während man Ausbildung macht, aber heute eigentlich ganz cool finde, weil man so Best of Both Worlds hat.
So ein bisschen. Und es war ein Neuanfang dann auch einfach.
Nicht
so ein krasses Ende und so. Ne? Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Du sagst Komödie. Ich finde, am Ende ist das furchtbar tragisch.
Ja.
Tatsächlich.
Der kippt so ab der Mitte, ne?
Genau, der kippt ab der Mitte total. Ich würde so sagen, es gibt ja diese Szene, wo Dirk, also der Charakter von Axel Stein, wie heißt er? Kerbrücken.
Der seine Heldenreise durchmacht, der Kerbrücken. Der Michael Kerbrücken.
Super. Toll gespielt. Also die beiden fand ich mit am besten im ganzen Film.
Ja.
Und der rettet ihn vom Ertrinken beim besagten Seerauchen.
Ja.
Und ich finde, da kippt der Film.
Ja.
So an der Stelle. Das ist so der Punkt.
Sobald es Nacht wird, kippt der Film. Was das sagt. Also er kippt nicht, er wird nicht schlechter, aber er wird viel ernsthafter. Ne? Weil dann so der Sommer quasi, also der Tag vorbei ist, die Sonne, dann fangen die auch alle an, ihre Beziehungsprobleme auszutauschen.
Ja, und ich finde, er endet sehr trist.
Ja, total. Ja, der ist auch nicht, also ich muss sagen, die Beschreibung der Cinema, ne, für die zeitgenössische Bewertung, die passt sehr gut. Für eine Komödie ist Schule zu wenig witzig, für ein Drama zu belanglos. Trotzdem ist der Film sympathisch.
Ja,
und das beschreibt ihn wirklich, genau, für ein Drama ist es natürlich, du weißt ja, erste große Liebe und Beziehung, also Freundschaft versus Liebe, wo siehst du die Prioritäten, was ist dir wann wo wichtiger, Mädchen sind nicht mehr nur doof, ne, und all diese ganzen Sachen, die da drankommen, und wenn du das erste Mal verliebt gewesen bist, was hier ja eher so ein bisschen, auch so den einen oder anderen mehr, den anderen oder anderen weniger gut betrifft, du weißt ja, wenn du denkst, es wird nie wieder gut, ne? Aber der Film hat natürlich viele seiner Schwächen. Aber er hat auch einen unheimlichen Charme. Ne?
Ja, ich finde, ein großer Charme an dem Film ist die Abwesenheit von Eltern.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Elternteil sehen. Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, nee.
Also wir sehen die nicht mal. Ne? Also das finde ich gut, dass sie da den Fokus drauf gelegt haben. Es gibt als einzige erwachsene Person Lehrer.
Ja.
wie das auch so war.
Richtig.
So hat man das ja wahrgenommen.
Richtig.
Das finde ich sehr gut. Ja, und man ist halt sehr nah bei den Jugendlichen. Ich muss sagen, man ist sehr nah bei den jugendlichen Männern.
Ja,
ich finde die definitiv. Frauenrollen alle furchtbar.
Es sind alles natürlich Klischees. Ja. Mhm. Auch die Männerrollen sind auch Klischees. Ne? So, ne, so ein bisschen. Also ich habe schon so ein bisschen Problem mit Daniel Brühls Hauptrolle von Markus Basweiler, der einfach bis aufs Ende einfach nur so lethargisch durch diese Handlung geht irgendwie halt, ne? Auch nicht so richtig weiß. Und er hat ja dieses Problem, er wacht morgens auf, dann hört er seine Freundin Sandra, also die hat im Radio ihm einen Gruß hinterlassen, weißt du, da merkst du die Zeit. Wir haben noch Internet, spielt keine Rolle in dem Film, ne? Auch nur die eine Hälfte hat doch nur Handys. Sandra hat witzigerweise den Handy. Der Rest telefoniert von der Telefonzelle aus. Was auch 2000 nicht mehr war, oder?
Ja, es war so am Kippen gerade, ne? Also ich hatte mein erstes Handy, das war auch noch kein Smartphone natürlich. Mhm. Ja, so um den Dreh.
Ja, ein bisschen.
Die Anfangsszene, ne? Wir müssen das jetzt nicht
sehen. Ja, klar.
An der Anfangsszene, da ist ja so ein Wecker. Mhm. Und das ist so ein Wecker, der so ein mechanisches Display hat, das so umklappt. Mhm. Und wir hören doch aus diesem Wecker die Synchronstimme von Bill Murray, oder?
Ja.
Und das ist doch kein Zufall, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, das ist täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ich glaube auch, dass das ist irgendwie eine Anspielung, mir ist das auch, die Stimme habe ich auch immer schon so ein bisschen die wirkt fast wie synchronisiert halt, ne? Irgendwie in dieser deutschen Produktion. Aber ich habe auch das Gefühl, ich glaube, weißt du, ey, das ist jetzt so 2000 rum, das ist diese Filmgeneration, die mit Quentin Tarantino-Filmen aufgewachsen sind. Ne? Da musst du halt irgendwie überall was reinstopfen. Halt auch noch an so Easter Eggs und Hinweisen und so. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das gewesen ist. Aber hey, ganz ehrlich, wenn deine Freundin dir dann Gruß überlässt und da offensichtlich ist Radio zu der Zeit noch eine große Sache und ihren Spitznamen für ihn Schnubbi, der ihm offensichtlich unangenehm ist, da so halt bekannt gibt, was dann dazu führt, dass sogar Lehrer ihn im Unterricht mit Schnubbi ansprechen, um ihn so ein bisschen zu verhöhnen und so. Das kann man schon fühlen, dass das so ein bisschen unangenehm ist. Aber das ist tatsächlich so der Auslöser von dieser ganzen Geschichte halt, ne?
Genau, er will sich halt dann offensichtlich von ihr entfernen und lieber was mit seiner Alters, also sie ist ja auch noch jünger, ne?
Ja, 15 ist sie.
15.
Wo ich mich gefragt habe, wie alt er ist, 17 und so, die müssen noch minderjährig sein, weil die haben beim Alkoholkauf später ja keine Ausweise dabei. Ja,
das war auch so ein Punkt, da dachte ich, wie ihr seid, also einer darf ja 17 sein, aber ihr seid alle nicht 18,
ja,
das kann nicht sein, Leute.
Ich hab mich das bei der
für die Szene.
Ich habe mich später bei der Szene, da habe ich mich auch, also ich habe, wir können ja jetzt vieles so von der eigenen Jugend quasi da so reinbringen, ich hatte noch nie Probleme, Alkohol zu kaufen. Auch mit minder, als ich noch nicht 18 war. Ich sehe einfach wahrscheinlich immer älter aus, als ich bin. Aber ich bin halt ein großer, breiter Typ. Mich hat noch nie Probleme gehabt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemals einer weggeschickt hätte.
Ne? Nee, das war einfach so. Das war auch lockerer. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute vielleicht anders ist.
Vielleicht, ja.
Jungen HörerInnen.
Ja, macht das bloß nicht.
Sagt mal Bescheid, wie das heutzutage so ist. Würde mich mal interessieren. Mhm. Aber ja, also das habe ich nicht geglaubt, dass er jetzt keine 18 ist. Und wenn, dann, ich wäre durchgewunken worden,
du wärst durchgewunken worden.
Auch die wären durchgewunken worden. Und auch die wären eigentlich durchgewunken worden, gerade in der Kleinstadt.
Ja, als sie dann so eine Flasche Whisky kaufen, dann gehen sie mit nur Colas raus. Da habe ich gedacht, da kommt doch sicher noch ich hatte auch einiges anders im Kopf. Ich dachte, als sie dann Bettina Zimmermann auf dem Parkplatz treffen, dass sie dann noch fragen, kannst du uns den Whisky holen und so.
Das wäre so aber eine nicht. Folgerichtige Szene gewesen. Ja. Ne? Die hast du doch geführt.
Die hast du doch beschlafen. Und die hat die ist hier mit dem Auto. Ergo ist sie gefahren. Ergo ist sie 18. Ergo kann sie uns den Alkohol kaufen. Das wäre der logische Gedankengang.
Ja, ich meine, gut, die anderen fahren ja Auto, also werden die ja wahrscheinlich irgendwie Alkohol besorgt haben.
Ja, die beiden Filmtypen, ne? Die beiden Filmtypen, das ist total super, die beiden, oder?
Ne? Das ist auch eine schöne Klammer im Film, also dass sie diesen Film machen, der wird ja quasi am Ende auch nochmal gezeigt. Mhm. Und also im Abspann sieht man dann die Videoaufnahmen von Nabil und Sascha.
Genau.
Nabil und Sascha laufen durch den Film und machen quasi einen Abschlussfilm. Und das fand ich echt schön, weil ich habe dann nochmal hingeguckt, das waren schon auch die gleichen Szenen. Also
haben
sich ein bisschen Mühe gegeben, das zu drehen.
Die haben sich sogar richtig viel Mühe gegeben. Der ist auf der DVD, ist der komplett drauf. Ich glaube, der ist einiges auch viel deutlich länger als da im Abspann. Und tatsächlich wie so ein Abi-Film halt aufgemacht von den beiden. Da ist übrigens auch auf der DVD sehr, sehr viel Bonusmaterial drauf. Making-of, Audiokommentar. Und dieser Kurzfilm, auf den der so ein bisschen der Vorgänger war, wo, ne, Poppen heißt der übrigens, ne? dieser Kurzfilm, da sind auch einige der Darsteller mit dabei und ja, und der ist auch mit auf der DVD, also das ist schon für Schule-Fans rund um das Sorglos-Paket. Ne? Aber ich finde das auch mit den beiden, Nabil und Sascha, super mit den mit dem Film von den Sachen, die dann halt am letzten Tag passieren. Was witzig ist, weil sie da wieder davon reden, wir sind freigestellt worden, letzter Tag, und so ist ja aber nicht der letzte Tag. Ne?
Ja.
Wir sind für einen Tag freigestellt worden. Da springt das halt so ein bisschen, aber trotzdem ist es so, ganz ehrlich, wir wussten doch alle, wir lernen dann ja in der Schule auch, ne, wie die alle so miteinander bekumpelt sind, dass Kiffen eine größere Rolle war, als es gefühlt in meiner Jugend ein Thema war, ehrlich gesagt. Da merkst du so ein bisschen, finde ich, den Einfluss von amerikanischen zeitgenössischen Filmen, dass das Kiffen so ein Riesending da war, dass das irgendwie jeder da in jeder Konstellation gemacht hat.
Aber ja, also, nicht ganz so, also Gregor,
entschuldige bitte.
Wohl von Schule zu Schule
unterschiedlich. Ja, wahrscheinlich, aber hier, weißt du, hier in Niedersachsen herrscht ja Zucht und Ordnung.
Also was? Da konnte ich schon andocken. Ich selber leider nicht, weil ich vertrag Gras leider gar nicht.
Also ich weiß auch nicht, von was du
redest. Ich wäre da viel offener. Aber bei mir ist das total egal. Aber ja, nein, das war bei uns gang und gäbe auch in der Schule.
Also ja gut, ja, aber es war nicht so präsent, wie es da so war. Also wie gesagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kann ja sagen, ich habe den Film damals noch nicht im Kino gesehen. Ich habe den sicher bei Emule gelesen. Nein, ich verstehen auch nur die Älteren, ja. Ich habe den sicher damals schon, die DVD, die ich hier liegen habe, gekauft und da habe ich den gesehen.
Das ist halt auch so ein Ding, der Steven, der geht ja nachher Gras kaufen. Und es gibt so eine Form von Gags in dem Film, der geht halt, der Dealer macht das Fenster auf und da qualmt es unglaublich raus.
Kiffertreff, genau, Mürich, genau. Habe ich mir aufgeschrieben. Genau, ja.
Und das war mir so ein bisschen drüber, weil ansonsten hat der Film eine sehr realistische Note, aber das war jetzt mehr so Hau drauf Comedy.
Ja,
so, ich absolut. Fand, das passte so nicht so ganz so rein. Also ich finde, der Film schwimmt immer so ein bisschen darum, so seine eigene Linie zu finden und findet die nie so ganz bis ans Ende.
Er hat immer mal so Szenen drin, die genau dafür, die so wirken, wie als wenn sie nachträglich so reingeschrieben wurden, damit man nochmal so einen Gag reinproduziert halt. Ne? Wie ja, du schon sagtest, hier mit dem Kiffertreffen bei Mürich.
Halt, ne? Wobei das Treff an sich fand ich wieder super.
Die Buden sahen so aus, habe ich gehört. Waren,
genau, ja. Das war schon wieder klasse. Und,
ja.
Aber ja, also manchmal ist das so ein bisschen drüber, manchmal ist es so ein bisschen drunter. Ich finde, seine eigene Stimmung nicht so ganz. Ich sehe immer einen Film, der einer hätte sein können, der viel besser gewesen
wäre. Ja, du merkst es bei den Szenen auch mit denen später, wenn sie auf die Polizisten zweimal treffen und dann diese Szene mit dem Pinguin auf der Tankstelle, wo die Luft rausgeschossen wird. Ja, aber die ist auch, die dauert auch viel zu lange. Die wirkt wie ein Fremdkörper und die Polizisten sehen nicht mal richtig angezogen aus. Die haben so die Hemden aus der Hose. Das macht mich immer wahnsinnig. Die sehen einfach so aus wie zwei Schauspieler, die einfach nochmal gesagt haben, könnt ihr nochmal kurz hier eine zu große Polizeiuniform tragen. Und wichtig ist, ihr müsst dann unter dieser Pinguin luftverlierenden Plastikpuppe, die gerade von der Tanke runter auf, ihr müsst da ganz, ganz lange stehen bleiben, bevor das Ding auf euch drauf fällt. Und so, ne? Dann, aus Sicherheitsgründen darf das nur so und so langsam fallen und so. Das sind so Szenen, wo ich sage, es wirkt so, wie als wollte man noch unbedingt noch einen Gag drin haben.
Ja, was ich schön fand, ist dieser Konflikt. Wir sind schon 17, 18, die anderen sind 14, 15.
Ja, ja,
und das war eine ganz andere Welt.
Ja, das war auch so. Das wird aber am Ende sehr schön in dem Gespräch hier mit Steven und Daniel wird das sehr schön noch karikatiert, wo die beiden dann, wo er nachdem, er hat ja sagt ja bei diesem See anrauchen, dass er das vierte Mal in Folge als Zeremonienmeister macht und dass es ihm eine Riesenehre ist, aber es wird jetzt das letzte Mal sein, weil er ist ausgemustert worden und ich finde ihn sowieso vom Charakter total super. Ich finde den Schauspieler auch total super. Ich muss dann immer,
am interessantesten.
Auf jeden Fall und ich muss dann immer an den Film Solo-Album denken, da hat er auch mitgespielt. Mit Matthias Schweighöfer und auch so eine ganz tolle Rolle von dem Musiknerd gespielt. Also den Musiknerd gespielt. Das ist ganz, ganz toll, der Typ. Und er sagt, ich bin ausgemustert worden. Das heißt, ich bin jetzt frei. Ich kann hingehen, wo ich will. Und hier gibt's ja nichts mehr. Und deshalb gehe ich hier weg. Das ist ja im Prinzip das Problem, was Stone hat, indem er es halt nicht gemacht hat. Und die beiden haben später am See ein kurzes Gespräch, wo die dann spazieren gehen. Und er sagt, ja, aber guck mal, hey, hier übernimmt doch langsam eine neue Generation, die hier das Kommando hat. Ja. Weißt du, die zwei Jahre Jüngeren, die haben jetzt hier das Kommando.
Die neue Generation, ne? Das ist schon,
ja
es war so und es ist natürlich eigentlich Quatsch, aber es ist auch so, ne? Also du machst ja so viele komische Sprünge in dem Alter, Also du machst nicht so den krassen Sprung wie zwischen 10 und 14, aber zwischen 14 und 18, ich rede natürlich vom Schnitt, ne? Das
ja, ja, klar.
Ist immer anders, aber das ist schon zumindest eingebildet. Ist das immer noch eine andere Welt. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Also ich fand auch, am Anfang sieht man ja erst diesen Abiturjahrgang und dann gehen wir nachher in die Klasse von Sandra. Mhm. Wo sie dann mit ihren Freundinnen auch unterwegs ist und so. Und da hat man diesen Kontrast auch schön gemacht und dass das halt immer noch, dass die auch viel tiefer noch in diesem Thema Schule sind und noch gar nicht so damit abgeschlossen haben und so. Das war richtig cool gemacht. Ich fand auch tatsächlich die Sandra, die Darstellerin, wie heißt sie, warte, ich hab's irgendwo aufgeschrieben, Jasmin Schwiers, die hat es auch ganz toll gemacht. Also die, das war so auch mein absoluter Lichtblick in dem Film. Mhm. Die hat mir super gut gefallen.
Ich kann dir sagen, auf welche der Damen ich Crush hatte.
Theresa. Bettina
Zimmermann? Achso. Nee, tatsächlich. Bettina Zimmermann dachte ich auch immer. Ja, auch ein bisschen schon. Ist natürlich auch ein bisschen plakativ mit Theresa, aber mit Bettina Zimmermann, ne, du weißt ja, sie und Kaprücken. Mhm. Eine Nacht im Leben von. Aber Theresa.
Ja, also, sie ist toll.
Als ich den jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir, ja, das wäre genau mein Typ zu der Zeit gewesen.
Ne? Ja, und sie ist auch die einzig vernünftige Person.
Ja, total. Naja, gut, obwohl, so, sie soll ja draußen sein, weil sie ja im Prinzip, es gibt ja diese eine Szene mit dem Abschreiben, ne? Der gute Dirk von Axel Stern gespielt, der hat ja Angst, dass er mit der einen Matheprüfung, wenn er diese drei Aufgaben die lösen kann, durchs Abi fällt. Und der hat sie ja quasi draußen sitzen, damit sie ihm helfen kann bei der Abi-Prüfung. Dann macht er ja noch, da gibt es ja noch so ein bisschen dieses, ja, so dieses, der Lehrer lässt die nicht raus und so. Ich meine, wenn du gesagt hast, du gehst auf Toilette, ne? Du weißt ja, wie es damals gewesen ist. Und dann gibt es ja noch diesen ominösen, wie heißt der Typ? Da gibt es auch diesen ominösen Typ, der auf der Toilette sitzt.
Der Flüsterer.
Der Flüsterer, dem wird gesagt, mit dem kannst du reden, der kennt hier alle Sachen und der weiß auch, welcher Lehrer in welcher Stunde diese Abi-Prüfung betreut. Und der kann dir sagen, ob in irgendeiner Stunde ein Lehrer sitzt, bei dem man mal eben so doch mal rausgehen kann. Und natürlich, Nabil empfiehlt ihm, zum Flüsterer zu gehen. Wir wissen alle, wer der Flüsterer war, oder?
Ja, wir sehen es ja auch. Und auch schön, er bekommt 20 D-Mark. Das war für mich auch nochmal so ein, ach ja.
Nee, ist noch besser.
D-Mark.
Es ist, einmal da merkst du die Zeit halt, klar. Mhm. Aber es ist super, wenn der auf der Toilette sitzt und sagt, ja, wer ist denn, wird die Abi-Prüfung irgendwie nochmal vom anderen Lehrer überprüft. Und dann hörst du nur, wie er sagt, 20 Mark. Mhm. Und dann sag ich einfach, 20 Mark. Und so. Und dann gibt er ihm 20 Mark, da habe ich allein den Schein zu sehen, war schon wieder eine Freude irgendwie. Dachte ich mir, ach, guck an. Und dann gibt er ihm ja diesen Zettel, wo drauf steht, 6. Stunde hat Lehrer XY und so, und bei dem kommt er dann raus und so. Aber da ist ja Theresa, die eigentlich auf ihn warten sollte. Ne, die ist ja mit dem guten Steven ein Kiffen gegangen und das hat somit zum Thema die Verantwortungsvolle. Und deshalb hat er ja den guten Kaprücken, der so der totale Nerd ist, also nicht der Nerd, sondern eher so der Streber, der unangenehme Streber-Typ halt, der alles total ernst nimmt und der sich extra dicht vor den Lehrer sitzt, damit keiner bei ihm abschreiben kann und so. Der aber total was viel weiß, aber schon im Prinzip, er hat einen Aktenkoffer dabei, Mann.
Einen, der klickt.
Einen Koffer, der klickt. Und den trifft er dann noch auf dem Parkplatz, weil er sagt, der Schulbus verpasst und sein Vater kann er nicht erreichen. Und da bittet er ihm, diese drei Aufgaben zu helfen. Das macht er auch. Fand ich übrigens sympathisch, dass er ihm diese drei Aufgaben aufgeschrieben hat und dann sagt und ihm dann erst sagt, ich möchte aber, dass ich auch mit euch abends mit an See kann. Ja, ja. Das hatte ich erst falsch rum im Kopf. Erst habe ich ihm gedacht, er sagt so, ey, du nimmst mich mit, dafür gebe ich dir die drei Antworten. Aber er macht es nicht. Er schreibt ihm die drei Lösungen auf, gibt ihm den Zettel und beim Weggehen sagt er, übrigens, ihr geht doch heute Abend an den See, oder? Ja, okay, ich hole dich um 6 ab und so. Da war er mir gleich viel sympathischer, als ich in Erinnerung hatte.
Ich fand auch umgekehrt den Dirk, also den Axel Stein-Charakter, an der Stelle eben auch sympathisch, weil er nicht gesagt hat, ja, Pech gehabt, sondern ich nehme dich mit. Er holt ihn dann ja auch ab und da gibt es ja diese Szene, wo er dann irgendwie mit Jogginghose da in der Tür steht und mit Adiletten, wo ich mir auch gedacht habe, ja, so laufen die Leute heute halt rum. Man sollte das halt uncool wirken. Und ich finde, er hat auch das coolste Shirt von allen.
Der Axel Stein?
Nee, nicht der Axel Stein, sondern der Kaprücken.
Da steht noch ein Shirt drauf.
Das ist so ein Retro-Coca-Cola-Shirt.
Ach ja, stimmt.
Das sieht richtig gut aus.
Aber damals wussten wir es nicht.
Ne? Nee, damals wussten wir es nicht. Aber eigentlich ist er am besten angezogen von allen. Ja, das war auch schön tatsächlich. Ich fand gerade die beiden zusammen schön, wie sie dann nachher auch noch am Lagerfeuer sitzen und über Ernie und Bert quatschen.
Aber das sind so die Diskussionen, die du dann führst.
Ja, ja. Genau. Und das fand ich richtig gut. Und man hat gemerkt, dass die beiden merken, ach, oh, cool. Wir können ja connecten.
Also die Szene, ja. Das ist ja nachdem dieses Seerauchen gemacht wurde, nachdem auch Kaprücken das erste Mal gekifft hat und was getrunken hat. Und dass er da nachts mit ihm, dass die beiden da liegen, so unterm Sternenhimmel und sich über die Beziehung von Ernie und Bert unterhalten. Das ist einfach eine Szene, an die kann man sich total connecten. Ja. Halt, ne, weil man sagt, total. Genau so werden dann so plötzlich fangen solche Gespräche an. Weißt du? Ich habe mich zum Beispiel gestern Abend auf einer Party gefragt, Patrick, du bist ja bekannter nicht nur beim Darwin-Pod, bei dem größten deutschen Sequest-Podcast. Hast du nicht nur da hast du angeheuert, sondern du bist ja auch ein Star Trek-Fan. Ne?
Unter anderem, ja.
Und ich saß dann da gestern Abend und ich sage nicht, in welchem Zustand. Aber ich dachte mir, wie hat Horta eigentlich diese Umwälzpumpe ohne Arme aus diesem Reaktor rausgebaut und transportiert und kann sie unbeschadet zurückgeben, obwohl sie gar nicht sie hat gar keine Arme. Ja, das waren so meine Gedanken. Denk mal drüber nach, wie mein Zustand gestern Abend war.
Das kann ich gut verstehen. Ja. Ich kann mich an eine WG-Party erinnern, auf der ich saß und wir haben die ganze Nacht darüber geredet, wie denn positronische Gehirne funktionieren könnten.
Beamen.
Und
Beamen,
niemand hatte Ahnung von Elektrotechnik oder Neurologie oder wie auch immer. Aber man konnte ein paar Stunden drüber sprechen.
Aber kein Problem. Das kann man aber fühlen, weißt du, weißt ja, die besten Partys enden bekanntlich in der Küche. Ja. Und man sitzt dann da und dann hast du eine Person dabei, die irgendwie was mit Psychologie macht und dann sitzt man schon so in einer Reihe und fragt, wann man dran ist mit seinen Träumen. Ne? Können wir darüber mal reden? Das wäre wichtig. Ne? Kannst du dir das mal analysieren? Nein, aber ich finde, wie du schon sagst, die Kaprüden und Axel Stein-Kombi super. Ich finde Sascha und Nabil, die finde ich super. Sascha ist übrigens der optisch, den ich optisch auch top finde. Mit diesem Trikot und der Fischermütze. Ja,
super.
Er ist super. Und auch seine Vorstellung ist super. Er sagt, hier, kennst du doch, das ist Sascha. Ja, klar kenne ich den. Vom Sport. Ich weiß nicht, wer du bist. Das sind einfach so nebenbei
trockene Sätze. Ja, das sind so klassische Schulgespräche. Ne? Also auch nee, ich habe gleich noch Französisch. Oder dir, er will ja dann irgendwie mogeln und sagt, ich kann nicht drinnen, ich muss das draußen machen. Und das war auch so ein Satz,
ja.
Den kenne ich auch. Ne? Also mache ich den Zettel oder lege ich das Buch aufs Klo. Also das war schon sehr, sehr lebensnah. Also
ich habe meinen Spickzettel mit abgegeben mit der Arbeit. Und das fiel mir dann nachts ein. Nachts bin ich aufgewacht und dachte, ach scheiße, ich habe einen Spickzettel mit abgegeben. Und dann am nächsten Tag hat mein Lehrer gesagt, hier, warum ist denn da ein Vormeldzettel dabei gewesen? Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe mir nochmal, als die Prüfung losging, zur Sicherheit die Formel nochmal aufgeschrieben, um sie nicht während der Prüfung zu vergessen. Und er sagte, auf einen extra Zettel. Und ich sage, ja, um nicht den Anschein zu erwecken, dass ich meinen Spickzettel habe. Und er guckte mich an und sagte, okay.
Und er guckte dich an und sagte, ich glaube dir nicht.
Aber, ja, er hat mir nicht geglaubt, aber er hat es nicht sanktioniert.
Ja, genau.
Geglaubt hat er mir natürlich nicht. Aber
sehr schön.
Ich musste aber. Wie geil, weißt du, was die größte Strafe war, dass es mir nachts eingefallen ist? Weißt du, dass ich um 3 Uhr nachts aufwache und sage, oh nein, ich habe den Spickzettel mit abgegeben. Und ich war noch so stolz auf mich.
Bei ihm?
Ich war noch so stolz auf mich, weil ich dachte, den hast du gar nicht so gebraucht und wusstest, dass dann offensichtlich hat das die 48 Versuche, einen passenden zu schreiben, dazu geführt, dass ich, ohne es zu wollen, die Formeln wirklich verinnerlicht habe. Weil irgendwann brauchte ich keinen mehr, um mir die Formeln auf den Spickzettel zu schreiben. Aber das muss ich auch sagen, bei diesem Gespräch mit Nabil. Ja, du könntest dir zum Beispiel, es ist ja kurz an dem Tag, wo er diese Arbeit schreiben muss. Und er sagt, ich muss in 20 Minuten eine Arbeit schreiben und ich peile nichts an Formeln. Und er sagt, ich kenne einen Arzt, der gibt dir beide Arme ein und gibt dir ein passendes Funkgerät.
Das war Aufwand, den man damals machen musste. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, ich hatte halt nie Spickzettel, weil ich meine Handschrift nicht mal selber lesen kann.
Ja, das wäre das Nächste gewesen, ja.
Und du hast halt keine Möglichkeit, da irgendwie einen Mini-Ausdruck zu machen oder so. Das ging ja nicht. Also du musstest da richtig Arbeit reinstecken.
Ja. Und alles Mögliche hier hinter irgendwie, hier ist Etikett von der Wasserflasche auf der Rückseite, ne, und dann wieder dran geklebt. Ja. Und dann merkst du aber, dass das, also habe ich gehört, dass Leute sowas gemacht haben. Ich habe das nicht, ne, und dann war es, oh Gott, Kohlensäure. durch Kohlensäure und siehst ja, oh Mann, was ist denn das? A plus? Verdammt, hätte ich doch bloß ein stilles Wasser genommen.
Genau, schnell die Flasche austrinken.
Ja, aber das, das war ein
Klo, aber darfst nicht.
Ja. Aber das sind so die Momente, wo ich den Film auch wirklich mag und sympathisch finde und da auch, dass sie dann alle, als sie dann wirklich alle auch zum See gehen und da dieser ganze Moment, also wo die auch dann durch das Feld gehen und dann Nabil und Sascha mit diesem Auto begegnen und dann diesen geilen, ja, was auch immer das für eine Karre ist, ehrlich gesagt, ne? Sieht aus wie so ein
Kübelwagen.
So ein Kübelwagen, ja. Und dann da alle durch das Feld fahren. Und das ist ein Film, der für mich das Beste in diesem Film verinnerlicht. Ja. Also diesen Vibe von dem Sommer. Der Song, der gespielt wird, ist The Only One I Know von den Charlatans. Ne? Mhm. Und das ist ein toller Song und auch passend in dieser Szene, auch so mit dem Sommer, den man so sieht und die freuen sich da so und auch
ja, Steven, total.
Der dann so aufspringt, wenn die durchs Feld fahren. Das ist toll gemacht.
Ich finde, das ist die Szene auch im Film, ne?
Also, ja.
Wo sie einmal nochmal zusammen sind und das Auto fährt, ne? Also es geht trotzdem woanders hin und so und es ist auch so ein Sommertag, aber auch mit Wolken. Also, das war schon wirklich, wirklich gut. Weil du gerade die Musik erwähnt hast, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Musik.
Was hast du denn gegen Selig?
Ich habe gar nichts gegen Selig. Ich liebe Ohne dich. Ohne dich ist einer der großen Songs. Also Jan Plewka, der ist auch von Selig, hat die Musik gemacht. Hat er grundsätzlich auch in Ordnung gemacht. Er hat auch so eine komische Single da rausgehauen. Die klingt wie
No Endless Summer.
Ja, wie Massive Attack in echt schlecht. Also, nee, aber was mich tatsächlich, ne, du hast die Charlatans gerade erwähnt, aber ich hätte mir für so einen Film viel mehr gewünscht, dass da Musik von damals mit drin ist. So.
Ja,
ja. Ich kann es verstehen, dass es nicht so ist, weil kostet alles Lizenzen und so. Aber fürs Lebensgefühl und für das Zeigen und weil man damals einfach viel Musik gehört hat, hätte das für mich da reingehört. Und das hat mir tatsächlich sehr gefehlt. Und das ist mir auch total aufgefallen beim Gucken, weil ich hatte das anders in Erinnerung.
Ja, es ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn du einen Film in der Zeit drehst, der in der Zeit spielt. Weil dir muss ja auch irgendwie gewahr sein, dass das jetzt die Stücke, die aktuell sind, wenn du den Film ein halbes Jahr später rausbringst, noch in eine Form von Relevanz haben oder vielleicht auch in 10 Jahren noch eine Relevanz haben. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich meine, sie haben ja im Prinzip was Aufwendiges gemacht, indem sie Jan Plewka einen Soundtrack komponieren haben lassen und unter anderem, da sind ja noch mehr drauf und so. Also es ist schon eine aufwendige Variante gewesen. Aber wenn du jetzt einen Film spielst, der 85 spielt, also drehst der 85 spielt, dann weißt du halt, was guckst du die Jahrescharts der Mitte der 80er an und da findest du 20 Banger und aber weißt du, wenn ich jetzt einen Film mache, der heute spielen sollte, wüsste ich dir auch nicht, was ich jetzt an heutiger Musik nehmen müsste. Ich wüsste nicht mal, was für relevante Musik es gerade heute gibt und wie relevant die in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist. Das ist schwierig. Ja,
da musst du aber halt wen fragen.
Oh ja, Profis so. Meinst du.
Ja, genau. Ja. Kids. Oder SchülerInnen in dem Fall. Ja. Ne? Das ist ja auch völlig okay. Also es gab einiges an Hits zu der Zeit, ne? Lou Big Mama 5 hätte man jetzt nicht nehmen müssen. Britney Spears, Baby One More Time.
Oh, ja.
Aber das ist ein Soundtrack, der mir halt fehlt, ne?
Ja.
F65, Blue und so. Oder Oli P, so bist du. Also man hätte doch wenigstens fucking Oli P fragen
können. Wäre total teuer gewesen wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Ich verstehe es auch, klar, aber es hat mir trotzdem gefehlt.
Vielleicht hätten sie zu der Zeit doch Thomas Stein sein sollen, oder?
Der hat doch gesigned.
Ja, aber du hast schon recht. Aber zumindest dieses Stück, The Only One I Know, das ist wirklich richtig, richtig großartig.
Und es gibt auch eine Stelle da, wo Sandra zum ersten Mal auf Stone trifft, da hört man auch wirklich Selig. Also
ja, stimmt.
In der Musik hört man das. Ne? Das ist Selig und so. Und das fand ich auch ganz süß.
Ja. Sandra ist ja enttäuscht, dass ihr Freund mit ihr kein, also erst so distanziert ist wegen dem Namen, dem Droppen seines Spitznamens und dann lieber mit seinen Freunden was machen möchte und sie offensichtlich auch nicht mitnehmen möchte. Und der Stone hat sie ja so angebaggert, ins Jahrbuch geschrieben, weißt du, so Leute, die nur 5 Jahre aus der Schule raus sind und schreiben sich so dazu. Weißt du, das ist so wie bei den Geschenken, du bist bei irgendjemandem auf den Geburtstag eingeladen und schreibst dich bei den Eltern mit aufs Geschenk. Weißt du, von Mama und Papa und Gregor. Das Auto ist auch von mir. Weißt du? Und das ist auch, der gibt ihr ja die Nummer, weil er so ein bisschen so einen Crush auf sie hat und sie,
die fahren ja. Sie ihr auf den Arm.
Auf den Arm, ja, aber da ist natürlich auch so, sie ist 15, er ist offensichtlich so um die 20 oder Anfang 20, würde ich ihn jetzt mal einschätzen halt, ne? Auf jeden Fall nimmt er sie ja so, wir fahren ja dann so rum und er nimmt sie mit nach Hause, dass er sagen kann, kannst du ja gleich mal meine Bude ansehen und so. Und diese Bude sieht einfach aus wie die übelste Abschlepphöhle der 2000er Jahre, oder?
Super geil. Also, wie hieß denn noch dieser Elektrokatalog, wo man diese ganzen Gadgets bestellen konnte. Der hatte die alle.
Ich weiß, wen du meinst. Wahnsinn. Ich weiß genau, wen du meinst. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Stimmt.
Ja. Irre. Das ist super gut.
Also er hat auch diese Lichtinstallation, ja. Wollte ich gerade sagen, so diese Lampen, die dir dann dieses skaleidoskopartige Sachen an die Wand projizieren. Und er fährt ja die komplette Schiene, weißt du? Ja. Mit so, also es ist wie ein Holodeck in Porno irgendwie. Ja,
er kann es ja auf Nacht dann umschalten, ja. Steht da ja auch noch Night. Ne?
Ja, richtig.
Gehen die Rollladen runter und das Licht wird schummrig und Disco-Kugel. Supergeil.
Es sieht einfach aus wie die Wohnung von einem Verrückten halt. Ne?
Aber ja. Ich hab hätte sie jetzt umbringen können eigentlich.
Ich habe bei der ganzen Szene gedacht an Gas aus Wayne's World 2, das ist eine Abschlepphöhle.
Ja,
weißt
ja,
du,
ja,
genau das ist es. Mhm. Mich hat das sowieso ein bisschen irritiert, weil Stone wird uns ja dann so erzählt, ne, er ist halt vor ein paar Jahren von der Schule runter, aber hängt da immer noch rum, hat jetzt 3 Wochen Urlaub im Sommer und keinen blöden Chef jetzt. Aber dann taucht er ja mit ihr auch auf Partys auf von den jüngeren Jahrgängen und ist halt, weil er größer und stärker, weißt du, bist ja, wenn du größer bist, bist du häufig auch stärker als die und weißt du, lässt sich da auch nicht rausschmeißen und so. Da kommen dann diese drei Typen von der Party und sagen hier, sag mal, was willst du hier eigentlich? Hey, mach mit euch einen Deal, ne? Wir trinken und wenn ihr dann noch steht oder so, dann, ne, dann, ne, dann gehe ich oder so. Also ich hätte schon gesagt, hey, ich habe schon die Polizei gerufen. Du gehst jetzt, Junge. Weißt du?
Ne? Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, die Party, auf der wir da waren, das war ja so eine Party dann der jüngeren Leute. Ich glaube, die Eltern waren einfach nicht da und dann rufst du halt auch nicht die Bullen.
Ja, gut, das kann sein. Aber es hat mich so irritiert, weil es diese kleine Szene gibt, wo er dann auf diese Frau trifft, die offensichtlich seine Ex-Freundin war und anspricht und er sie dann küsst. Also so, er kommt von der Toilette, Hände gewaschen. Dann kommt diese Frau und sagt hier, wir müssen mal reden. Und er, voll erwachsen, ne? Also er, und dann geht er weg.
Sie ja, das war so ein Ding. Ratlos. Also ich glaube, er hatte so einen kurzen Twist, dass er gemerkt hat, dass mit ihm auch eigentlich was nicht stimmt. Und dass ihm Sandra das gerade zeigt. Ne? Er hat es leider nach dem Arsch wieder eingerissen. Aber ich glaube, das war so sein Moment, wo er sich ein bisschen reflektiert hat. Er hatte ja offensichtlich vorher was mit dieser Eva. Das hatte sie ja, glaube ich, erzählt in der Schule. Ne?
Ja, genau.
Und krass auch, wie viel da rumgevögelt wird. Ne?
Also so waren die 2000er Jahre, Mann.
Ja, das war halt 2 Jahre nach meinem Abi.
Das fing auch genau danach an. Die waren, als du durch warst, hat man gesagt, so, ab jetzt, Patrick ist durch. Jetzt ist mit ihm auch die Moral gegangen.
Genau. Aber es war schon echt echt wild. Also gerade der André, was der da für haarsträubende Geschichten erzählt hat, irgendwas hat er auch noch mit Zwillingen.
Ja, der ist eine ganz, also das ist so auch, das sind alles so Typen, die man, da kennt man irgendwann. Das sind halt alles so Charaktere, die halt sehr unterschiedlich sind. Ja. Alle ja aus einer Kleinstadt kommen, trotzdem 48 Dialekte gefühlt.
Ja, und die müssen halt ja auch miteinander rumhängen. Ja. Ich glaube, die würden nicht miteinander rumhängen, wenn sie mehr Auswahl hätten.
Genau, aber der Typ ist so ein gutes Beispiel. Halt auch mit dem, wenn er dann ständig diese Storys erzählt, was ihm so passiert ist. Das meiste, was mich irritiert hat, ist, dass die ja gerade in Bezug auf Bettina Zimmermanns Rolle ja tatsächlich wahr gewesen sind. Und als er dann diesen Talk ja. mit Daniel Brühls Rolle, ich vergesse immer, wie Schnubbi hieß, hier mit Markus, genau. Markus. Also als er dann mit Markus diesen Talk hatte, wo er sagt, oh, die Frau hat mich dann angebaggert und ey, und es ist ja die Unbekannte und sie ist ein bisschen älter als ich. Und ja,
ich dachte, er gibt an, ne?
Ja, ich dachte auch, er gibt an. Und aber dann wusste ich, er gibt nicht an, als er sagte, und erst konnte ich nicht, und als sie dann auf mir saß, bin ich sofort gekommen. Da wusste ich, er hat nicht gelogen.
Ich glaube, es ist halt auch nochmal, also sie ist so ein bisschen das Gegenstück von Stone. Ja. Sie hängt halt auch in dieser scheiß Kleinstadt fest.
Ja.
Ja, und die hat halt schon alle. Und dann muss sie halt die jungen Leute nehmen.
Ne? Also, ja, es ist so ein bisschen, die sollen das so ein bisschen verinnerlichen, weil es ist ja auch, dass man sagt, es ist ja so eine schwierige Sache. Du sagst, die Leute gehen dann weg, das Leben ändert sich, man geht aus dieser Schule raus, diese Konstellation bricht auseinander, die eine Hälfte geht weg, die andere bricht da. Was ist denn die bessere Variante? Das kann sowohl als auch sein. Man kann super sehr glücklich werden, indem man einfach da bleibt, wo man immer noch ist. Das ist genauso wie aber, man geht woanders hin, hat da ein Leben aufgebaut und kommt dann irgendwann, also ich erlebe das zum Beispiel im Moment auch viel, dass viele wieder zurückkommen jetzt so nach 10, 15 Jahren und plötzlich so ich will wieder nach Hause, so in die Heimat. Das gibt es genauso. Das ist ja völlig okay, aber es ändert sich halt das Leben, ne? Und der Freundeskreis und die Konstellation, die das Leben für einen zu der Zeit ist, ändert sich halt. Und da spielt unheimlich viel Nostalgie mit. Weißt du, man sagt ja, oh, ich freue mich, er hat jetzt, weiß ich nicht, eine Frau kennengelernt oder einen neuen Job und ich bin, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite habe ich meinen Freund halt nicht mehr hier und so, ne? Und da ist eine unheimliche Melancholie, die da drin, ich meine, das haben wir alle schon erlebt und so, oder auch andere wahrscheinlich mit uns, als wir entsprechende Schritte gemacht haben halt, ne?
Ja, ich finde auch, Schulzeit ist eine Zeit, in der ist dir viel Denken abgenommen worden, im Sinne von Lebensorganisation. Du musstest natürlich viel lernen, aber es ist dir auch viel im Sinne von Lebensorganisation abgenommen worden. Ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und ich musste mich nicht fragen, was ich nächstes Jahr mache, sondern ich werde wieder um die gleiche Zeit aufstehen, ich werde wieder in diese Schule gehen. Okay, ich werde irgendwann vielleicht in eine andere Schule gehen, aber du bist halt, dein Leben ist halt super organisiert. Und dann stehst du auf einmal da und denkst, scheiße, muss ich mir überlegen, ich muss ja arbeiten oder Geld verdienen oder studieren oder und ist jetzt aber auch knapp, wo ich jetzt gerade Abitur mache. Muss ich mir halt echt mal Gedanken machen und so. Ja, ich finde ja auch der Einzige, ne, das ist der Steve mit dem Ausmusterungsbescheid, der sagt, ich hau ab, ich bin frei. Ich will die Welt sehen. Ist der Einzige, der so wirklich eine gute Zukunftsvision für sich hat. Ob die jetzt wirklich gut ist, keine Ahnung, ne, das kann natürlich auch total schief und undurchsacht sein, aber er ist der Einzige, der das wirklich komplett positiv sieht. Auch die beiden Mädchen, Theresa und Melanie, ja, wir wollen irgendwie studieren und hier und da, aber auch die haben irgendwie gar nicht so einen positiven Aufgriff auf die Zukunft. Das fand ich, das sehe ich krass, dass das bei allen so war, bis auf bei Steve.
Obwohl es am Ende ja noch die Szene gibt, wo der gute Markus, wenn er dann diesen Talk über die Anlage macht, ne, wenn er dann nach Sandra quasi er sucht sie ja in der Schule im Finale und sie ist dann halt noch da und dann macht er über die Gegensprechanlage, macht er ja dann dieses Liebesgeständnis und er entschuldigt sich und dann zählt er ja noch seine ganzen Freunde auf, was er glaubt, was die so machen werden und so und super ist in der Biene und Sascha machen sich ja einen Saunaclub auf. Und so, ey, ist eine geile Idee.
Und Sascha findet das gut.
Ja. Sascha findet das gut. Ja, und das ist natürlich, wie man es dann so einschätzt, das zeigt natürlich auf, auch wirklich für die meisten geht's halt weg. Ne? Und diese Gegenstücke, von denen die da geblieben sind, wie Stone und so, das ist natürlich schon so ein bisschen, ist natürlich schon so ein bisschen negativer behaftet. Oder die vielleicht nicht nur, weil sie da, aber die noch sehr im Gestern hängen, die der alten Zeit halt nachlaufen. Ne? Und es ist, wie gesagt, ja kein Problem, da zu bleiben und da ein Leben zu finden, aber es ist halt schon problematisch, nach 5 Jahren noch an deiner alten Schule abzuhängen. Halt, ne? Also aus juristischen Gründen allein schon. Zumal nichts dir Vergänglichkeit besser zeigt als Schule, weil es ja wie die Legislaturschaft der Bravo alle paar Jahre die komplette Besetzung ausgetauscht wird. Ne? Die Bravo wechselt irgendwie alle 3-4 Jahre ihre komplette Leserschaft durch, habe ich mal gelesen. In der Bravo wahrscheinlich. Ja, klar. Und und so ist es ja in der Schule auch. Wenn ich jetzt da bin, sind die längste Phase wird wahrscheinlich 7. bis 10. Klasse oder so sein, ne? Und die sind dann halt nach 4 sind es komplett neue.
Ja, und die kennen sich dann nicht mehr, ne?
Also,
du hast ja immer so ein bisschen Kontakte zu anderen Jahrgängen gehabt und so und bist irgendwann raus. Und das wird ja auch gesagt, der Stone, also Stern verblasst ja auch.
Er sagt zu ihr ja auf der Party zu Sandra, die dann fragt, alle sagen, du bist aus der Schule geflogen, aber weshalb bist du aus der Schule geflogen? Und er sagt dann noch so, ja, das hat sich wohl nicht mehr bis zu den 9 Jahrgängen durchgeschwiegen. Ja. Nee, weil es keine Relevanz mehr hat. Weil, wenn du jetzt sagst, 7. bis 10. Klasse, jedes Jahr gehen ja 25% der Gesamtbelegschaft quasi. Ne? Also das ist sehr cool, diese Szene, ne?
Ja, fand ich auch stark. Also ne, auch wie sie die Szene auch hat. Und ihn vorführt sozusagen, ohne dass sie es selber weiß. Ne? Aber das fand ich auch stark. Ich fand tatsächlich, wo wir bei der Sandra sind, und sie ist ja die Freundin von Daniel, ich fand es noch schlimmer bei André und Melanie. Alter, auch wenn ihr 18 seid, gehst du nicht mit Frauen um. Das geht gar nicht.
Also, du meinst, ist das, wo er mit den Sternen das gesagt hat, oder?
Nee, grundsätzlich der Markus und die Sandra und noch schlimmer der André und die Melanie, das sind ja fast toxische Beziehungen.
Ja, das sind total toxische Beziehungen, ja klar.
Schlimm.
Ja.
So, und das fand ich auch ein bisschen hart für, dass das SchülerInnen sind.
Also, ja. Wow. Ja, ja.
Also das fand ich gruselig. Ich fand tatsächlich auch, also man merkt, dass der Regisseur und Autor ein Typ ist. Also dass der so die Frauen wirklich nur so ein bisschen so als Beiwerk und durch die Brille der Jungs da reingeholt hat. Und das ist mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen an dem ganzen Film. Also das hat es mir auch ein bisschen verliebt. Also weil die hätten da auch tolle Frauenrollen einfach so reinschreiben können.
Mehr Theresa.
Frauen damals haben Dinge erlebt.
Klar, natürlich, natürlich.
Und auch eigenständig und ja, aber also wirklich geil ist und ich hoffe, dass Melanie dafür einfach abgeschossen hat, als er da am See zu ihr sagt, das mit der Fremdgeherei hat nichts mit uns zu tun, das hat nur mit mir zu tun.
Und er sagt ja nicht auch, es liegt nicht an dir, es liegt nur an mir, dass ich mit dir nicht klarkomme. Ne? Also, nee, er sagt doch auch immer, wenn er irgendwie auf andere Frauen sieht, dann tickt was bei ihm aus.
Ja, kann ich leider nichts machen. Sorry.
Er sagt das so sinnbildlich sogar,
ja,
ne?
Da hätte sie eigentlich nur nicht nur eine für fangen müssen, sondern da hätte sie einmal gehen müssen.
Ja, so. Der kommt zu ungeschoren. Ja, es ist natürlich auch es ist halt einerseits wird es als Clique dargestellt, aber du weißt auch immer nicht, wie viel davon ist nur teilweise Beziehung von und so, weißt du?
Ja, klar.
Das ist dann, du hast ja Freunde und dann ist dann oft der Partner des jeweils anderen ist ja dann auch mit Teil der Gruppe, meistens aber auch nur so lange, bis selbige Beziehungen geht, ne? Also in den meisten Fällen ist es ja so halt, ne? Was ich übrigens nochmal über Kap Rügen sagen möchte, ich finde den wirklich toll. Ich hatte den so in der Vergangenheit auch so als, das war halt der Nerd, der dann mal halt, aber wie gesagt, allein dass er das so mit den Aufgaben gemacht hat und ihm geholfen hat und dann erst sagt, ihr geht heute Abend übrigens an den See und dann erlebt er ja seine persönliche Heldenreise in einer Nacht.
Mhm. Ja, weißt das finde ich auch super.
Ich finde das toll, dass er erst mit den beiden Mädels, also es ist ja da auch, was du gerade gesagt hast, die Jungs stehen im See und die Mädels, die gehen nicht mit in den See und wollen den See anrauchen und so halt, ne? Und Kaprügen auch erst nicht und der fasst sich dann ans Herz, hat sein erstes Bier quasi getrunken, geht dann auch in den See und dann hat er ja dieses, dass er total breit ist und untergeht, also
die Seele ist toll. Das ist eine Taufszene.
Eine Taufe.
Ist eine Taufe. Nach der er dann quasi seine Initiation hat. Also das ist schon wirklich krass.
Aber die ist super, dass die alle erstmal nur auf den See gucken und dann fängt auch übrigens an, Axel Stein sagt ab dem immer nur noch Michael.
Ja.
Michael, Michael. Und dann springt er ja runter und ich fand auch gut, dass sie eine Unterwasserszene haben, wo man sieht, wie er ihn hochzieht. Ja. Und dann schreit er dir an, jetzt helft mir doch mal. Und dann sagt er mit dem Erste-Hilfe-Kurs, Leute, ey, ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich nicht aufzieht wegen der Sache, ja Mann, jetzt hilf ihm und so. Und dann belebt er ihn ja quasi wieder und so. Mhm. Aber das sind so die Gedanken, wenn du im Erste-Hilfe-Kurs sitzt, dann ist ja jeder mit dem, es ist ja wie küssen und so. Wenn du dann 17, 16 bist und so, sind das genau realistische Szenen, die dann passieren. Ey, ihr dürft mich nicht damit aufziehen, Leute. Nee, verschwende noch mehr Zeit und sicheren Sauerstoff und so, ne? Aber
ich fand die beiden richtig gut in dem Film, eine richtig gute Chemie hatten die. Und ich finde es ja auch schön, dass der Kerbrücken sagt, also er entscheidet sich ja selber da mitzugehen sozusagen und das mitzumachen, dass er sich jetzt einfach sagt, ey, ich mach das jetzt.
Ich finde das total super, dass er genau nicht, dass sie
irgendwie... Und ich zieh das jetzt durch und so.
Nee, im wahrsten Sinn des Wortes. Also es ist auch nicht so, dass in anderen Filmen, glaube ich, wäre dann irgendwann so der Vater gekommen und hätte gesagt, Junge, geh doch einmal mit. Geh doch einmal mit den Jungs raus und so halt, ne?
Ja, oder er wäre mitgeschleift worden und da reingerannt und dann irgendwie so langsam mit da reingeraten und so. Aber er macht das ja aktiv selbst. Das ist ja seine Entscheidung.
Das fand ich cool. Ja, einmal, dass er danach überhaupt fragt. Ihr geht heute Abend an den See. Er kommt dann, er kommt mit. Er trinkt das erste Mal Alkohol. Alles in derselben Nacht. Also das erste Mal ist er breit halt vom Seerauchen, was ich Seerauchen immer noch total faszinierend finde. Und ich glaube, ich habe das noch nie, also das habe ich definitiv noch nie gesehen in Wirklichkeit. Also meine ich. Ich bin nicht ganz. Naja, ist ja auch egal. auf jeden Fall. Und dass er dann von Bettina Zimmermann noch ordentlich rangenommen wird.
Ja, also gut, der kriegt natürlich jetzt aber den kompletten. Und darum finde ich zum Beispiel ihre Frauenrolle gar nicht so furchtbar.
Nee.
Weil sie ist halt ein Trope.
So, ja, total.
Sie muss da rein als Fantasie und das finde ich völlig in Ordnung. Tatsächlich, die wird ja auch völlig, also die kommt ja in Matrix-Klamotten an.
Alter, aber sie hat auch eigentlich keinen Charakter, außer dass sie halt.
Nee, natürlich
wirklich, nicht. Du hast recht. Sie ist, kann man auch ein bisschen verurteilen, aber sie ist eigentlich die Männerfantasie.
Ja, sie ist die Männerfantasie. Ja. Und wenn der Film konsequent aus Männerbrille. Also wenn wir das nur durch die Augen dieser Jungs gesehen hätten, dann hätte ich auch kein Problem mit der Darstellung der anderen Frauen. Weil das ist dann so. Und dann muss man halt darüber nachdenken, warum sind die eigentlich so scheiße? Mhm. Ja. Aber dadurch, dass der Film da aber auch rausgeht und auch die Perspektive von Sandra so zum Beispiel sehr stark ein, da bin ich dann, denke ich mir, nee, also da habt ihr euch nicht genug Mühe gegeben mit den Frauencharakteren. So, weil machen wir uns nichts vor, 18-jährige Männer sind scheiße.
Alter, weil, so, ich möchte also...
Das ist einfach so und da muss man auch ran und das ist wichtig. Aber da hat der Film halt ein Ungleichgewicht, das hätte er nicht gebraucht. Ansonsten hat er Lebensgefühl sehr, sehr gut
angefangen. Absolut, absolut. Aber es ist wirklich so, wenn es Nacht wird, da sind die Probleme dann da. Mhm. Ne? Also diese ganzen, die Beziehungstalks und das mit auf der Party und als Stoner Sandra versucht, also es wird ja sehr angedeutet, er bedrängt sie halt sehr massiv. Das passiert alles so nachts und so. Und
er will sie vergewaltigen. Wie es ist. Ne? Gut, dass er es nicht tut und gut, absolut, dass er sich dazu Wehr setzen kann, aber sie hätte keine Chance gehabt. Also da habe ich auch echt geschluckt, als ich das gesehen habe.
Aber der Film tanzt da auch drüber weg. Also muss man sagen, ich muss sagen, das Ende hat mich immer komplett irritiert von diesem Film, weil es ist ja dann irgendwann so, dass der Markus halt, als er dann plötzlich doch Interesse an seiner Freundin wieder in sich entdeckt, sie mit Stone umherfährt, da entdeckt er dann doch die Liebe wieder in sich selbst. Mhm. Für sie und versucht sie dann noch, ja, geh doch nach Hause und pipapo und ich geh doch auch gleich nach Hause, ja, soll ich dir glauben und so, ne? Und da will er sie ja suchen und so und die anderen machen ihn ja noch, es gibt ja diese auf der Party-Szene, wo die halt alle auf derselben Party landen, was auch realistisch ist zu der Zeit, wenn du in einer Kleinstadt wohnst, man landet irgendwann, wenn da einer eine Party macht, landen alle relevanten Player am Ende auf der einen Party, weißt du? Und wenn du dann nachts, und das ist auch sehr realistisch hier für uns, wenn dann nachts die Tanke nicht auf ist, aber der Pinguin noch aufgeblasen ist, ne? Das sind halt die Sachen. Ja. Und das erklären, auf dieser Tank ist so ein riesiger Pinguin, ne? Also ein aufgeblasener riesiger Pinguin, der wird dann halt so mit dieser, was haben die da mit dieser kleinen Pistole, mit den kleinen Kugeln da, die so aus, mit denen sie auf Dosen geschossen haben. Damit schießen sie halt auf diesen Pinguin und der verliert dann Luft und dann gibt es eine Polizeikontrolle und dann sackt dieser Pinguin immer mehr zusammen und sie können gerade noch rechtzeitig weg, bevor dann halt der mittlerweile luftentleerte oder gasentleerte Pinguin dann auf diese beiden Polizisten herunterregnet. Aber das ist einfach auch nicht wirklich witzig. Also es ist überhaupt nicht witzig, ehrlich gesagt.
Ich fand es halt schön symbolisch. Also als Bild fand ich es gut, dass dieser Pinguin da die Luft verliert und so raus und so. Aber ja, also diese Szene ist auch ein bisschen weird. Ich finde, da hätten sie die Polizisten weglassen sollen und die Jungs vielleicht noch ein bisschen mehr schreien und Rockmusik oder wie auch immer. Ne? Also dass sie da nochmal so richtig das Kindliche auch rauslassen, hätte man vielleicht machen können.
Ja. Aber ich verstehe das auch, diese Verärgerung, dann nachts an der Tank, die haben zu wenig Alkohol, ne? Und dann soll die Nacht ja auch nicht zu Ende gehen. Dann fahren sie an der Tankstelle. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alles ist. Ja. Und dann hat diese Tankstelle zu. Und ich fühle da sehr Steven, der sagte, ey, jetzt verwehrt mir diese Tankstelle auch meine letzten 3, 4, 5 Bier diese Nacht und so halt, ne? Und deshalb landen sie ja auf der Party, um da im Prinzip Alkohol zu klauen.
Ich muss kurz noch sagen, ne, an der Stelle habe ich gedacht, boah, scheiße, heutzutage Relax im Bett liegen.
Unfassbar. Aber du, es ist 24 Stunden, weil liegt allein das wach zu sein, ist ein Albtraum.
Wahnsinn.
Ey, aber das ist das Gemeine am Erwachsenwerden. Früher hast du dir gedacht, boah, wenn ich erwachsen bin, dann bleibe ich ganz lange wach. Und jetzt guckst du so um 21 Uhr schon mit ganz kleinen Augen in Richtung Uhr und sagst, habe ich jetzt eine Stunde auf dem Sofa gelegen, jetzt kann ich doch langsam ins Bett. Ja, aber da fühle ich Steven auch, dass sie zu der Party fahren, auch bei den jüngeren Leuten, aber da ist halt eine Party und eigentlich klauen sie da nur Bier und so, ne? Aber dieses Ende, dann begegnen sie ja nochmal Sandra und Stone und die fahren.
Und Steven und sein Fressflash natürlich, der
muss eingebaut werden, ja. Aber dieses Ende ist halt, Stone fährt mit Sandra zur Schule, knackt die Tür von der Schule, macht da Licht an, geht mit ihr aufs Dach.
Mit so einer geilen Anlage. Boah, da habe ich auch gedacht, oh, da war eine geile
Anlage.
So die Knöpfe, die er da gedrückt hat, wie auf so einer alten Enterprise.
Ja, super geil. Er bricht halt in diese Schule ein, macht sie komplett das Licht an auf dem Dach und da bedrängt er sie massiv. Ja. Ne? Sehr massiv. Und dann rennt ja Markus sehr auf der Suche nach ihr, rennt an diese Straße entlang und sieht Licht in der Schule. Dachte er, ey, logisch, dann müssen die da sein. Das ist der Gedankengang. Das würde ich auch denken. Dann müssen die da sein. There was
magic in the air.
Ja, natürlich, aber zumal du siehst, dass das Licht, dass der Tag ja schon angebrochen ist und so, obwohl die erleuchtete Schule im Gegenlicht der aufkommenden Sonne schon sehr geil aussieht und so. Also das Gymnasium, wo die das da gedreht haben, das war hier das Luise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching. Das sieht schon geil aus.
Wo übrigens auch Fuck You Goethe gedreht wurde.
Echt? Da ist Fuck You?
Ja, stimmt. Ja, Fuck You Goethe da in diesem Gymnasium gedreht und einen anderen Film, den kann ich nicht, Die Wolke. Also das ist eine, also ich kann es auch verstehen, weil das ist ein sehr generisches deutsches Gymnasium. Also
genau.
Super,
ja. Aber wie gesagt, und dann kommt der Markus da rein und die Tür ist alles aufgebrochen und er geht dann aufs Dach und da steht da nur noch Stone, das ist mittlerweile früher Morgen. Dann so ein bisschen, ne, dann fangen die an sich, wo ist sie, was hast du denn gedacht, dass ich deine kleine Freundin hier und blablabla. Und dann geht ja wieder Stone weg, dann gibt es einen sehr halbherzigen Angriff von Markus. Ja. Also, der wird zu Boden geschleudert und dann hat ja Stone seinen Talk mit, ich habe das heute so als Begriff Talk, weißt du, ein Talk in mir entdeckt, wo er dann sagt, ja, weißt du, warum ich hier überhaupt noch bin und hier mit den ganzen kleinen Mädels, weil alle meine Freunde halt weg sind und ich bin hier geblieben und ich hänge jetzt dran an der Zeit und bin hier einsam und allein und meine ganzen Freunde sind nicht mehr da und deshalb hänge ich halt noch in der Schule und bei den kleinen Kindern quasi, bei den Kids halt rum, weil ich sonst niemanden mehr habe, ne?
Bitter,
ja, ja, wie so ein kleiner Zusammenbruch. Mhm. Ne, und er kriegt auch keine Erlösung, ehrlich gesagt. Also vor allen Dingen zu der Zeitpunkt weiß man auch nicht so richtig, was ist jetzt, wo ist denn Sandra? Er sagt dann, hey, sie ist irgendwo im Gebäude, aber ich habe hier den Schlüssel für den Raum mit der Gegensprechanlage. Ne? Oder wie heißt das? Das ist so ein Gegensprecher. Nee, es ist,
bei uns ist das immer Achtung Durchsagen.
Achtung Durchsagen.
An der Schule. Und an dem Gerät im Sekretariat ist er jetzt. Weil du das gerade sagtest, er zeigt ja vorher, als es noch Nacht ist, Sandra auch die Stadt von oben und da wird es ja auch nochmal so richtig bitter, dass hier ist die kleine Stadt unsere Grenzen und das ist alles, was wir haben und so. Also ich paraphrasiere. Also auch das ist ja schon total deprimierend einfach, was er da erzählt.
Ja, ne? Aber er sagt, hier kann man nichts machen. Ne?
Ja.
Ich meine, wenn du in die Schule gehst, da triffst du all deine Leute, mit denen du dein halbes Leben verbracht hast oder schon verbracht hast, gefühlt zumindest. Und ne, ja, und ich habe mich halt hier bin entschieden, hier zu bleiben und auch meine ganzen Freunde sind weg und jetzt stehe ich da einsam und ungeliebt halt. Und dem Markus ist das irgendwie so ein bisschen egal.
Du bist ja den ganzen Film über alles egal.
Ja, er zieht das weiter durch, aber er macht dann halt diese Ansage, wo er sich bei Sandra entschuldigt und ihr seine Liebe gesteht und auch sagt, dass er aber auch das hat, dass er weiß, dass seine Freunde ihn verlassen und dass das jetzt alles anders wird und das Erwachsenwerden und ab jetzt ist die große Zeit der Unbeschwertheit vorbei und pipapo. Man muss sagen, seine Rede fand ich da eigentlich ganz gut, die er gehalten hat.
Ja, ja.
Mhm. Na, dass die unten währenddessen alle an der Schule ankommen.
Das fand ich tatsächlich gut.
Also
das
fand ich auch gut, aber ein bisschen unwahrscheinlich.
Ist halt auch hier wieder Magic, ne? Aber das passt einfach und das ist schon okay. Und ich habe Erinnerungen, wo ich auch in der Gruppe irgendwie vor irgendwas stand nach einer durchgemachten Nacht und wir haben uns irgendwie was angeguckt zusammen. Und das passt schon. Also das passt natürlich hier sehr, sehr gut. Bei mir hat keiner eine geile Rede gehalten, so als
hörst du die auch so gut draußen? Obwohl doch, ne? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja. Mhm. Ja, wo die dann da alle stehen und er die alle so durchgeht und so und sagt, ja, der wird das machen. Hier, Steven wird sicher irgendwie in Amsterdam eine Farm irgendwie hier so eine Gärtnereitätigkeit aufnehmen. Und was der macht, weiß ich nicht. Das fand ich auch ganz nett. Also dafür jeden nochmal irgendwie so was hatte und so und ja, dass die sich dann treffen und küssen und dann alle nochmal so zusammen sind, draußen an der Tisch, an den Bänken sind die, glaube ich, ne?
An den Bänken. Hattet ihr auch Bänke?
Ja, ja, klar.
Hattet ihr auch die Bänke an der Schule?
Wir hatten auch die Bänke. Wir hatten die auch und wir haben auch oft auf diesen Tischtennisplatten gesessen und hier Rundlauf spielen und wollen wir nur einen Rundlauf spielen und so. Also ich hatte da wirklich auch wieder Vibes. Ich hatte da Gefühle.
Ja, total.
Ne, also auch als dann so der Hausmeister vorbeigeht und ich habe den erst nicht verstanden, was der gesagt hat, ehrlich gesagt, ich dachte mir, was nuschelt der denn da so und so und sagt er, werden sie uns vermissen und er guckt dann so und sagt dann so und so, klar, für den ist das wirklich Daily Business und der sieht jedes Jahr die Leute gehen und so, ne, und man ist ja auch kein besonderer Jahrgang, das sind alle vor einem und alle nach einem, klar. Ist genau dasselbe, außer jetzt unsere Generation natürlich, wir waren was Besonderes und so halt, ne. Ja, aber das ist dann schon so ein, ja, das ist, also ich habe dieses auf dem Dach und mit Stone, das fand ich immer zu drüber, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum er dann in die Schule einbricht und mit ihr aufs Dach, bis aufs Dach, keine Alarmanlage, man muss da irgendwie nur eine Kette durchknabbern und dann steht er mit ihr auf dem Dach
ist der halt Schule. Ist halt unterfinanziert, natürlich funktioniert die Alarmanlage nicht, also da regnet es auch rein.
Ja, aber
das ist nicht die Frage. Ich finde es als Trope schon cool, in eine Schule einzubrechen. Also es ist ja so wie ins Schwimmbad einbrechen und so. Das kann ich schon verstehen. Du hast dich gerade ein bisschen diplomatisch ausgedrückt. Ich war auch schon in Schulen, glaube ich, in zu Zeiten, als die nicht geöffnet waren. Ja.
Außerhalb der Öffnungszeiten, meinst du?
Genau, außerhalb der Öffnungszeiten. Mhm. Alles gut. Also die Härte dieser quasi Vergewaltigung, die passt nicht gut in den Film und wird halt nicht bearbeitet. Und das ist halt irgendwie gruselig.
So. Genau, also, absolut. Das finde ich ganz merkwürdig, weil er lässt ihn dann ja oben stehen, ne, und er weiß eigentlich auch nicht, was er jetzt genau gemacht hat. Ist sie einfach nur, hat er sie gehen lassen? Also er hat sie auf, aber was ist passiert? Und danach, man sieht ihn dann, wie er unten noch einfach in sein Auto einsteigt und wegfährt und so und da nochmal hinguckt. Ich habe gedacht, jetzt kommt nur noch so eine Szene, dass er noch zu denen kommt und sich mit denen hier irgendwie zusammen eintrinkt oder so.
Das wäre noch
der Worst Case gewesen. Ja, zudem auch Stone einfach Hilfe braucht. Also emotional und psychologisch. Also
Freunde.
Der ganz tief liegende Probleme und so. Und das wird da oben so stehen gelassen mit auf dem Dach und so, weißt du? Also, sie ist sicher irgendwo, sie ist irgendwo in der Schule und weint.
Irgendwie. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also du sagtest ja, es war so eine Abschlussarbeit der Film, ne? Ich glaube, da ist viel mehr gedreht worden und viel geschnitten worden.
Ja, glaube ich auch, ja.
Also, glaube ich, ne? Und auch, dass die vielleicht viel improvisiert haben und Sachen ausprobiert haben und so. Und dass da, also ich habe so manchmal das Gefühl, das knirscht, wenn eine Szene auf die andere kommt und so. Also es gibt ja auch, als Dirk Kerbrücken da abholt, bittet er ihn rein ins Haus.
Ja.
Und ich glaube, da ist irgendwas gewesen. Also nichts Spannendes oder so, sondern ich glaube, da ist eine wichtige Szene passiert in irgendeiner Form, die es halt einfach nicht gibt, weil danach sind sie einfach am See. Aber es macht sonst keinen Sinn zu sehen, wie er da ins Haus gebeten wird. Also, und das hast du ein paar Mal im Film, dass du so denkst, ach, eigentlich müsste hier noch was dazwischen kommen oder irgendwie sowas.
Also und ich habe es fehlt. Ich stimme dir komplett zu. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wie viele entfallene Szenen auf der DVD sind, aber ich bin der Meinung, dass das einige gewesen sind. Und das heißt ja auch nicht, dass es, dass das alle sind, die gedreht wurden, die auf der DVD gelandet sind.
Genau.
Also ja, das kann sein. Genauso wie ich das Gefühl habe, dass so einige Szenen, wie das hier, halt mit den Polizisten und mit der Kifferhöhle, mit dem am Fenster und der ganze Qualm raus, also ne, wie du schon gesagt hast, dass das so ein bisschen sehr plakativ, nachträglich vielleicht auch reingekommen ist. Ist Spekulation, weiß ich nicht. Aber es passt nicht so alles zusammen. Das wirkt nicht so wie aus einem Guss, der Film. Ne, weil die Beschreibung, diese Kritik ist es schon. Er ist zu wenig witzig. Also er ist nicht besonders witzig, aber er ist auch nicht Drama genug halt. Man hat trotzdem eine Sympathie, weil es einen an seine Zeit erinnert, die wiederum jeder total irgendwie nachvollzieht. Also vielleicht bei uns passt sie so halbwegs zu dieser Zeit, 2000 rum, so halbwegs. Aber selbst wenn du aus dem Jahrgang 2005, 7, 8 oder 9 bist, wirst du dich daran erinnert fühlen. Das ist so universell. Deshalb hat man, also ich glaube, eine sehr universelle Zuneigung zu dieser Geschichte und zu diesem Neverending Summer, der dann doch, der Sommer endet dann halt doch irgendwann halt, ne?
Ja, eigentlich ist der beste Sommer der zwischen der 12. und 13. Klasse.
Ja, genau, weil einen hast du noch.
Weil das ist eigentlich der letzte, ne? Und ich kann das auch total nachvollziehen. Und das ist auch was, warum mir der Film natürlich überhaupt eingefallen ist. Und also ich habe den damals irgendwann kurz dann nach seinem Rauskommen gesehen und da war ich dann halt irgendwie 3-4 Jahre aus der Schule raus, also noch sehr, sehr nah dran. Und das Gefühl kam auch total sofort wieder. Also
absolut.
Ich habe die ganze Zeit Bilder vor Augen, als ich den Film gesehen habe. Ja, also nicht nur, weil die in dem Fernseher waren, sondern halt auch, weil sie in meinem Kopf entstanden sind. Und
gesehen habe, hatte ich Bilder vor Augen.
Ja, und das hat halt total gepackt. Und ich finde, das kann der Film. So.
Da wirst du auch genau so viele, einfach so unterschiedliche Charaktere, wo du sagst, jeder kennt so einen Typen, jeder kennt so einen Kerbrücken, jeder kennt irgendwo auch so eine Abstufung, so einen Stone. Ne? Mhm. Es ist eine Schwachstelle ist für mich, und ich weiß, er kann es halt viel besser, ist halt wirklich Markus' Rolle. Also wenn du der Hauptdarsteller, die Hauptfigur bist, ich finde, er wirkt teilweise sehr lethargisch, einfach da stehend, so in der Handlung, als hätte er so mit dem Rest nicht viel zu tun. Und das ist nicht abwertend gegen Daniel Brühl gemeint, den finde ich auch toll und der macht auch super Sachen und der Mann hat für Tarantino und Marvel und so gearbeitet, ist ein ganz toller Schauspieler und so, aber ich finde, da ist es noch, das mag einfach an dem gedrehten Material sein, dass Markus Basweiler ist so ein bisschen wie Malcolm mittendrin, da ist Malcolm auch die langweiligste Figur. Weißt du, der Rest ist viel interessanter. Mit denen möchte man Zeit verbringen. Ich möchte einfach, wenn ich mich entscheiden könnte, welcher Handlung ich folge, dann wäre ich bei Sascha und Nabil beispielsweise, bei Dirk und Michael halt, ne? Den möchte ich folgen. Und ab und bei Theresa wäre ich gerne dabei. Egal, wo sie hingeht. Und bei Steven und so, weißt du? Also, der Film hat schon tolle Figuren, aber so für die vermeintliche Hauptrolle ist es ein bisschen wenig halt. Ne? Das mag aber einfach an dem vorhandenen Material gelegen haben halt, warum das halt so ist. Deshalb ist er jetzt auch kein Meilenstein des Filmbusiness. Also ich wüsste auch nicht, wenn mich jetzt einer fragt,
kannst du den Film entschieden? Nee, ist auch nicht so, er hätte es sein können,
ja.
Aber es ist nicht mein Jugendfilm sozusagen. Nee. Also das ärgert mich auch, wenn ich den sehe, so, Mann, warum bist du das nicht, du Film?
Ja, er hätte die Anleihen dazu.
Er
hätte es noch ein bisschen sein können. Also mehr noch etwas zeitgenössischer Musik, noch einige Figuren so ein bisschen mehr ausgearbeitet. Und tatsächlich auch ein bisschen mehr Screentime gehabt, auch wenn du dich auf die spannenderen Figuren konzentriert hättest,
ja.
Und so ein paar Sachen hättest weglassen können. Das ist jetzt immer so leicht gesagt, so in der Retrospektive, aber der Film ist so, ich habe ihn heute nochmal geguckt und hatte dann so gesagt, so, oh ja, gerade wenn die dann durchs Feld fahren und so, oh, das ist schon toll.
Das ist auch
und
bei, gut.
Beim die ja. Ansprache beim Seerauchen, das ist jetzt das letzte, die letzte, jetzt vierte Jahr in Folge, siehst du, sind wir wieder bei den vier Schuljahren und so. Das ist das letzte Mal, wo ich der Zeremonienmeister bin und so. Und dann gehe ich weg und natürlich bei dem bei der Heldenreise von Kaprücken.
Das ist,
was für eine Nacht. Da, also, wenn es ein Film, eine Fortsetzung, es gibt ja eine Fortsetzung, die aber auch so ein bisschen komisch ist, die Klasse von 99, Schule war gestern, Leben ist jetzt oder irgendwie so heißt der, ist ein paar Jahre später entstanden. Einige der Darsteller sind dieselben, aber die haben zum Teil andere Rollennamen und es gibt keinen wirklichen Bezug zu dem Film. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen und fand ihn auch nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Ich kann mich kaum noch an was erinnern. Aber wenn man heute einen Film drehen würde, Kaprücken, mit Kaprücken. Und Dirk, warum auch immer, am Ende in dieser Aufzählung, die Markus macht, wo er sagt, der macht das, sagt er, und die beiden sind sicher bei der Marine und schippern um die Welt. Hab ich gedacht, wieso sollten die beiden denn bei der Marine sein und so. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig in dieser Aufstellung. Aber wenn du jetzt
weil sie im See getaucht sind.
Ach so. Meinst du, dass das echt der Grund dafür ist?
Oh. Ja.
Na, auf jeden Fall, wenn du jetzt den Film Kaprücken drehen würdest, der würde heute 2025 spielen und der Typ würde immer noch von dieser Nacht reden. Weißt du? Der würde immer noch sagen, hier und die Nadine und der See und das Bier und so. Das ist so eine dieser Erinnerungen, glaube ich,
die mich dein Leben begleitet. Sagt, das war mein Turning Point.
Ja.
Und darum bin ich geworden, was ich heute bin.
Captain zu See.
Ja, deshalb gemacht. Ja. Also, super.
Bin ich jetzt Captain des Traumschiffs. Und wir legen gleich an bei meinem Freund Mr. Rock. In Fantasy Island. Und daraus wird dann so ein Spin-off. Weißt du, eine Mischung aus Traumschiff, Fantasy Island mit Captain Kaprücken. Und Schule. Captain Kaprücken und Dirk. Dirk ist der Scotty im Maschinenraum. Captain, ich weiß nicht, wie lange ich die Maschinen noch zusammenhalten kann. Ach ja. Nee, aber nichtsdestotrotz, es war schon schön, den jetzt nochmal zu sehen. Ja, und
total.
Auch so ein bisschen man guckt so nostalgisch zurück und so. Ich wüsste jetzt nicht, wenn mich jetzt heute einer fragt, sag mir mal einen guten deutschen Film, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt Schule als erstes nennen.
Nee, auf keinen Fall.
Das wären einige davor, nicht so viele, aber ich smog, aber der wäre jetzt auch nicht unter den Top Ten halt, ne?
Nee, der taugt halt, wenn du da irgendwie andocken kannst an die Zeit.
Ja, genau.
Finde ich.
Ja.
Und mal zur Schule gegangen bist.
Also eigentlich ist ja die Zielgruppe recht groß gefasst. Ne? Wenn du bist du mal zur Schule gegangen, dann kannst du auch Schule gucken halt, ne? Aber, aber dafür ist dieser Teil in der Schule auch zu gering halt. Ne? Und,
ja.
Ne? Und der Flüsterer alleine wäre auch nicht. Eigentlich hätte der Film Ideen für Spin-offs, weißt du, die Serie vom Flüsterer.
Flüsterer.
20 Mark.
Woher hat er seine Informationen?
Woher hat er seine Informationen? Der arbeitet doch mit dem Lehrer zusammen. Der Lehrer, der dann sagt, na du kleiner Schelm, was ist denn? Ja, ich muss kurz auf Toilette. Na, das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Aber ich will mal nicht so sein. Fehlt nur noch, dass er an der Stelle...
Hat einen Zehner für gekriegt.
Genau, einen Zehner dafür gekriegt. Es fehlt nur noch, dass er sowas sagt wie, Jungs sind eben die Jungs. Weißt du?
Ich hätte noch eine kleine Abschlussempfehlung sozusagen.
Ja, ja.
Und
ja.
zwar... wenn man da nostalgisch an diesen Film andocken kann, es gab diesen wundervollen Improfilm Klassentreffen von 2019.
wo sich dann Leute quasi 25 Jahre später wieder treffen, ein Klassentreffen in einer Kneipe machen. Dieser Film ist fantastisch, improvisiert und aus diesem Film ist so viel Material hervorgegangen, dass sie eine kleine Miniserie gemacht haben und noch mehr von ihrem Impromaterial da rausgehauen haben. Und ich glaube, er ist derzeit auch noch in der ARD-Mediathek. Es ist sehr lustig. Es ist in Teilen sehr, sehr schmerzhaft.
Okay.
Also wenn ihr da irgendwie so zeitlich in die Zeit passt, dass ihr jetzt gerade so 20 bis 30 Jahre aus der Schule raus seid, guckt mal nach Klassentreffen. Es ist furchtbar komisch, es ist furchtbar wild, es ist furchtbar schmerzhaft und es macht ganz großen Spaß.
Aber das beschreibt es auch schön, ne? Furchtbar wild, furchtbar schmerzhaft, aber macht ganz, ganz viel Spaß. Genau. Ne?
Ja.
Sehr, also sehr schön.
Sehr, sehr warm empfehlen. Kann man sich mal einen Abend für Zeit nehmen.
Wenn ich es finde, ich verlinke es natürlich in den Shownotes. Wenn ich es finde. Nein, ARD Mediathek ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Ich glaube, da ist es, ja.
Ja. Tja, Patrick, ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch trennen, wie so ein guter Abi-Jahrgang.
Ja, wir müssen raus ins Leben, Gregor, ne?
Die Podcasts warten. Ne? Du musst ja auch quasi zur Marine. Ne?
Genau. Jawohl, Herr Kalorien.
Ja, bevor du wieder mit den Sea-Quest in die unendlichen Weiten des Ozeans abtauchst und ich ab und zu mal als Ersatzmart mal reinschauen darf.
Ja, das dürfte auch irgendwann mal wieder passieren, habe ich so das Gefühl.
Ja. Man munkelt das. Das sind halt, weißt du, das ist so wie Staffeln können auch wie Lebensabschnitte sein von Serien, weißt du? Nach jeder Staffel ist es wie ein neuer Anfang, weißt du? Neue Leute, ne? Neue Beziehungen untereinander. Es soll so sein, wie im Leben so ein bisschen, oder?
Ja, und irgendwann kann sich keiner mehr an Stone erinnern.
Ganz genau. So eine kleine Szene, aber die ist einfach so treffend, ne? Ja, oder dass Sascha, kenne ich vom Sport, ich kenne dich nicht.
Ja.
Das ist einfach,
wie bist du?
Einfach großartig. Und während ich jetzt von Theresa weiter träume, entlasse ich euch alle in die Nacht, in den Tag und was auch immer ihr gerade macht. Lasst es uns wissen, teilt uns doch mal in den, wenn mache ich das auch mal, weißt du, so wie die Großen, weißt du, teilt uns doch mal vielleicht in den Kommentaren zu diesem Podcast mit, was ihr so an Schulerinnerungen habt oder habt ihr den Film gesehen, habt oder wollt ihr ihn jetzt sehen, er ist aktuell auf Netflix zu sehen und auch die DVD lohnt sich alleine wegen dem Kurzfilm Poppen, den man übrigens auch auf YouTube, aber es ist eine andere Geschichte, und vielleicht auch dem Abi-Film, Deleted Scenes und Audiokommentaren, das lohnt sich schon sehr. Aber teilt uns doch mal mit, was ihr darüber denkt, ob ihr da Erinnerungen habt, ob ihr ob ihr das auch mit nostalgischer Verklärtheit seht oder vielleicht den Film gerade gestern zum ersten Mal gesehen habt, weil ihr gesehen habt, ach Mensch, Schule, da habe ich ein gutes Gefühl, den gucke ich mir mal an, da war ich, ne, und der hat euch gefallen, teilt uns das mal mit, das würde uns sehr interessieren.
Ja, und ob eure Schulordnung mit deren Klausur, Abi und letzter Schultag Planung zusammengepasst hat, würde mich interessieren.
Sehr gut. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.